Am Anfang stand der Knochen im Mittelpunkt. Aus Os, dem Knochen, und Pathos, dem Leid, formte A.T. Still im 19. Jahrhundert das Wort Osteopathie. Heute, circa 150 Jahre später, ist die Osteopathie in aller Munde. Das, was sie verkörpert, entwickelt sich aber stetig weiter. In diesem Podcast sitzt du an einem Tisch mit zwei Vollbluttherapeuten, die dich mitnehmen in ihre Welt der Osteopathie. Vom Nerd-Talk bis zur Anekdote. Mal mit Hand und Fuß, mal Pi mal Daumen, aber immer mit Herz. Du bist auf Osteopathie-Visite mit Klaas und Dennis. Und dieser Podcast heißt Knochenjob.
Moin Moin und herzlich willkommen zur nächsten Folge vom Knochenjob-Podcast, eurem Lieblings-Osteopathie-Podcast jenseits der Elbe, diesseits der Elbe und sonst überhaupt. Mein Name ist Dennis Jacobs, mir gegenüber sitzt der wunderschöne Klaas Stechmann. Klaas, meine Eltern waren bei meiner Großmutter, die 93 Jahre alt ist, und haben meiner Großmutter mal erklärt, was der Enkel denn so macht und was ein Podcast ist. Und,
ein Podcast.
Haben dann mal eine Folge angespielt. Meine Großmutter hat sonst keine digitalen technischen Geräte zu Hause, irgendwas. Und das war die Folge mit der, du erinnerst dich, Induratio Penis Plastica. Das heißt, meine Großmutter hat erstmal über krumme Penisse einen kleinen Inhaltsbericht von mir bekommen. Und ihr Kommentar zu diesem ganzen Setting war dann hinterher, aha, ist ja interessant.
Das macht Butchi also.
Schön. Oh Mann, ja, okay.
Und dachte sie, meine Stimme wäre deine gewesen. Dachte, ah, okay, Dennis hat was aus sich gemacht.
Das war ja, sehr witzig, da habe ich sehr gelacht. Und liebe Omi, falls du das nochmal hörst auf diesem Weg, beste Grüße nach Paderborn. Alright. Lieber Klaas, wie war deine Woche? Hast du ordentlich den Arsch nass gekriegt wie ich? Oder
Ja, auf jeden Fall. Wir hatten ja auch ein kurzes Sturmtief hier. Das hat mich ordentlich erwischt. Die Bahnen waren ausgefallen. Ich musste mitten im Sturm nach Hause fahren. Zum zweiten Mal an dem Tag nass geworden. Aber mir ist Gott sei Dank kein Ast ins Genick gekracht. Das wäre auf jeden Fall schlecht gewesen. Dann hätte ich noch höheren Behandlungsbedarf, als ich vorher sowieso schon hatte. Was ganz interessant war, was ganz schick war, ich war auf dem Norddeutschen Gelenksymposium vor genau einer Woche. Und Dennis, du kannst mir vielleicht beantworten, warum ich überhaupt da war.
Weil ich keine Zeit hatte.
Genau. Ich bin mal wieder zweite Reihe, die B-Mannschaft gewesen. Das war in der letzten Zeit des Öfteren der Fall, dass ich angesteppt bin, weil jemand anderes nicht konnte oder weil jemand anderes weggeekelt wurde oder rausgedisst wurde. Und dass ich dann brillieren konnte. Und so war es jetzt diesmal irgendwie auch. Du warst privat irgendwo anders beschäftigt.
Und es war eine ganz coole. Eingeladen, ja.
Ja, hast den DJ wieder gemacht.
Ja.
Es war eine ganz angenehme Veranstaltung, muss man sagen. Also das zweite Norddeutsche Gelenksymposium im Rahmen eines Tennisturniers in Pinneberg. Hauptsächlich ärztlich, also die meisten Vorträge waren von Orthopäden oder Chirurgen, also orthopädischen Chirurgen. Eine Sportwissenschaftlerin war noch mit dabei und ich dann der einzige Physiotherapeut, Osteopath. So kurz ein, zwei Take-Away-Messages. Ein Osteologe hatte einen sehr interessanten Vortrag gehalten, der nochmal darauf hingewiesen hat, dass wir eigentlich wirklich nur gerade hier in Hamburger Breiten von Mai bis September zwischen 10 und 15 Uhr genug Vitamin D bilden können durch die Sonnenstrahlung. Und auch das nur, wenn wir halt eben mit freien Armen rausgehen würden. Ich weiß nicht, was du die meisten Tage von 10 bis 15 Uhr so machst, Dennis, aber ich bin dann meistens in geschlossenen
im
Räumen.
Keller, Junge.
Ja, genau. Ja.
Irgendwelche Faszien lösen. Ja. Scheiß.
Und er hat nochmal darauf hingewiesen, dass der Vitamin-D-Mangel erwiesenermaßen, je älter man ist, umso höher ist, aber auch bei jungen Menschen. Deswegen, es wird über vieles diskutiert, aber die Evidenz von Vitamin-D als Nahrungsergänzungsmittel ist auch aus seiner osteologischen, wissenschaftlichen Sicht unumstritten. Sonst gab es viele Vorträge zu OPs, interessant auch so Knöchel-OPs bei chronischer Instabilität. Ich konnte mir im Anschluss natürlich die Frage nicht verkneifen, wie es denn mit den Placebo-Studien aussieht, weil es die ja zum Thema Schulter und Knie gab. Soweit ich weiß, gibt es aber keine, und auch die Vortragende, die den Vortrag sehr gut gemacht hat, wie ich finde, konnte da auch nicht zu sagen, ob es da irgendwelche Studienprotokolle gibt. Ja, sonst.
Okay. Also du sagtest jetzt Gelenksymposium und ich hatte das so verstanden, dass das alles komplett auf den Tennissport ausgerichtet war und dass im Publikum quasi alles tennisaffine Menschen waren. Ist das korrekt?
Tennis, sportaffine Praktiker, also hauptsächlich ärztlicher Seite. Ja, auf jeden Fall war der Fokus so auf orthopädische Chirurgie, könnte man sagen, in Bezug auf Tennis, mal mehr, mal weniger. Also mein Vortrag hatte explizit Bezug auf Tennis genommen, bei anderen auch, zum Beispiel wenn es um die Schulter ging. Andere waren so ein bisschen globaler, grob gehalten. Also es ging mehr oder weniger um jedes oder um verschiedene Gelenkregionen, die Schulter, der Knöchel, das Knie, Ketten durch den Körper und bei mir ging es um Rückenschmerz.
Rückenschmerzen, das wäre jetzt meine Frage gewesen. Und was für einen Bezug hast du da drüber gesprochen?
Ja, ich habe mich dazu entschlossen, ein spezielles Problem darzustellen, also das nicht so global zu betrachten, sondern ich habe mich auf die Hüftinnenrotation fokussiert, auf den doch deutlichen Zusammenhang von mangelnder Hüftinnenrotation oder auch von asymmetrischer Hüftinnenrotation im Vergleich zu von der rechten zur linken Seite und Rückenschmerzen. Das war mir schon bekannt, dass es das auf jeden Fall gibt, dass es da auch mehrere Studien zu gibt in der Normalbevölkerung. Das gibt es aber auch eindeutig bei so Sportarten, die, wo du ein dominantes Bein hast und wo du auch so eine Schwungbewegung hast. Also im Golfsport zum Beispiel und halt eben auch im Tennis. Da ist das relativ gut etabliert, dass man diese Zusammenhänge darstellen kann. Und dass man teilweise auch über die Behandlung der Innenrotation diese Rückenschmerzen dann wieder in den Griff kriegen kann. Deswegen so kurze Takeaway-Message. Ich weiß, wir schauen uns natürlich als Osteopathen immer alles an und finden jede Dysfunktion im Körper, die unseren Patienten die Schmerzen bereitet. Aber guckt euch auf jeden Fall die Innenrotationsfähigkeit der Hüften an, wenn es um Rückenschmerz geht. Lasst euch das gesagt sein von jemandem, der eine sehr schlechte Hüftinnenrotation hat.
Hast du Props gekriegt von der Schulmedizin oder bist du mit alten Spritzen beworfen worden?
Die Sache war, ich war der letzte Redner vor der Mittagspause und das ist meistens so, dass die dann schon mit den Hufen scharen, sich dann endlich was reinpfeifen zu können am Buffet.
Und deswegen, schön ins Lachsbrötchen ran. Ja.
Deswegen gab es sowohl bei mir als auch bei meinem Vorredner keine Fragen, keine Diskussion im Anschluss.
Und bist du nochmal, manchmal wird man ja nochmal nachher so one-on-one angehauen irgendwie.
Ja, schon, oder? Doch, das gab's. Ja, genau. Die haben gesagt, ja, cooler Vortrag und auch interessant, mal so einen speziellen Punkt herausgearbeitet zu bekommen, so dieser Fokus auf die Hüftinnenrotation und war ganz gut und ich habe mich da auch sehr wohl gefühlt. Es war eine sehr angenehme Atmosphäre, es war gut organisiert, alle Vortragenden haben exakt auf die Zeit geachtet und sehr schöne Geschichte. Props an die Veranstalter.
Klar. Ja. Ja, mal sehen, ob ich den Staffelstab wieder übernehme. Die Katharina, die dich angehauen hatte, die hatte mir damals gesagt, ja, gib mir mal den Kontakt von Klaas weiter. Aber du kommst mir nicht so leicht vom Haken. Dich möchte ich auch irgendwann nochmal hören oder sehen. Und von daher, oder vielleicht rappen wir da nächstes Jahr zusammen mal was.
In Zukunft gibt es nur noch uns als Kombi, Dennis. Die Knochenjob-Akademie.
So. Ja, dann vielleicht laden wir dann mal irgendwann einen Orthopäden dazu ein zu den ganzen osteopathischen Vorträgen. So sieht's nämlich aus.
Okay, und dann wird der zerpflückt?
Ja, so sieht's aus. Ich hatte diese Woche auch wieder eine interessante und witzige Situation, wo ich mir dachte, das passt wunderbar in unseren Podcast. Und zwar das allseits beliebte Wording, was ja in der Gesellschaft ja zum Teil verteufelt und zum Teil akribisch vollzogen wird. Und so kam es, dass ich diese Woche eine Dame behandelte, die selber Heilpraktikerin war und Rückenschmerzen hatte. Und ich habe am Becken gearbeitet und die Beckenorgane behandelt. Und wie es dann so mein Style ist, habe ich ihr viel erklärt, wo ich gerade so bin und habe dann unter anderem auch vom Schambein gesprochen. Und auf einmal sah ich viel Weiß in ihren Augen und sie sagte, das Wort Schambein ist jetzt eigentlich nicht mehr aktuell und Schambein sollte und darf man nicht mehr sagen. Okay. Auch Schambehaarung und dergleichen, weil das hat alles mit Scham zu tun und diese Region sollte nicht schambehaftet sein. Von daher fand sie das jetzt nicht so gut, dass ich von einem Schambein sprach. Und dann habe ich sie gefragt, welche Alternativen es denn so gibt. Und dann grübelte sie so ein bisschen und ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast und kam dann mit dem Wort Lustbein um die Ecke.
Okay,
und ich dachte mir so, was? Jetzt packen wir es von der Schambehaftung in eine sexualisierte Richtung und sprechen jetzt vom Lustbein. Das fand ich jetzt irgendwie auch ein bisschen wild und das habe ich ihr dann auch gesagt. Und somit, weil sie dann auch vom Fach ist, haben wir uns auf das Wort Pubis geeinigt. Aber ja. Ich fand es dann schon speziell. Hast du das schon mal gehört oder hast du da eine Meinung zu?
Nee, das habe ich jetzt so noch nicht gehört, muss ich zugeben. Ich hätte dann vielleicht gedacht, eher neutral Genitalbein oder so. Also Lustbein finde ich auch schwierig im medizinischen Setting. Ich würde nämlich solche Sachen, wenn es darum geht, im Intimbereich irgendwas zu behandeln, das auf jeden Fall von solchen Sachen getrennt zu halten, von dieser, also in dem Moment zumindest, ne, von irgendwas, ob das Spaß machte, da dran zu befassen oder sowas, das versuche ich tunlichst zu vermeiden. Ja, Genitalbein, ich meine, Pubis ist ja im Lateinischen ja auch nichts anderes als Scham, soweit ich richtig informiert bin. Ja, Genitalbein vielleicht, ja. Auch doof.
Wir können ja mal mit der Community ein neues Wort kreieren.
Ja.
Knochenjobbein.
Ja, ja. Finde ich gut.
So was in der Richtung.
Ich hatte in der letzten Zeit häufig Hospitanten da oder auch Praktikanten, also so Schulpraktikanten, die ich eigentlich nicht so gerne in der Praxis habe, weil die halt einfach überhaupt nichts zu tun haben und auch nicht mithelfen können. Und aber so ein paar interessante Sachen. Ja, putzen, das wäre was gewesen, ja. Die konnten ab und zu mal Fenster auf, Fenster wieder zumachen, dann ja. Was vom Drucker holen und so. Aber ja. mehr hatte
Kaffee
ich leider auch nicht.
Ein bisschen Milch, nicht zu viel, nicht zu wenig.
Ja, während angehende Osteopathen oder fertige Osteopathen, wenn die mit dabei sind, die dürfen durchaus auch mal Hand anlegen, wenn das halt vom Setting her so passt. Auf jeden Fall sind so, über die Jahre hatte ich da schon so ein paar interessante Stories und diese Woche ist eine Praktikantin von mir behandelt worden per Dry Needling, also mit Akupunkturnadeln an einer Narbe. Und das war so ein bisschen so husch husch, also ich habe keine vernünftige Anamnese gemacht und gedacht, das machen wir, gefragt, ob das okay ist mit Nadeln, ob alles in Ordnung ist und so. Und es kam, wie es kommen musste, es kam zu einem Kreislaufzusammenbruch, zu einem Blackout.
Stark.
Und als sie wieder zu sich kam, lag sie auf dem Fußboden und ich hatte ihre Beine in die Höhe gestreckt und Nadeln waren raus und es war alles in Ordnung. Aber lasst euch das gesagt sein, auch bei solchen Geschichten nichts so husch-husch machen, gerade wenn es darum geht, um so Sachen mit Nadeln, die potenziell kreislaufstörend sein können. Ja, das habe ich daraus gelernt auf jeden Fall. Ist nichts passiert, alles in Ordnung und so weiter. Das kommt ja durchaus auch mal vor, gerade auch bei jüngeren Menschen, dass der Kreislauf nicht so stabil ist. Aber das musste ja eigentlich nicht unbedingt im Behandlungszimmer passieren. Ich hatte nämlich auch vor kürzerem auch nicht so einen schönen Fall, wo eine ältere Patientin vor ein paar Monaten am Herzen operiert wurde und 3 Monate später nach der ganzen Reha und so auch bei mir in der Praxis war. Ich habe sie relativ normal behandelt, ziemlich sanft. Und im Anschluss wollte sie aufstehen und ist nur alleine beim Hochkommen, also hat den Kopf angehoben und wollte dann so ein bisschen aufstehen. Dabei dann schon gedacht, oh, jetzt ist mir ein bisschen schwindelig und war dann auch so für 5 bis 6 Sekunden völlig weggetreten und
okay.
Das ist leider auch nicht so schön weitergegangen, weil sie nochmal sich einer weiteren operativen Prozedur am Herzen unterziehen musste, weil da irgendwas schiefgelaufen war. Okay. Also 2,5 kurzer Zeit ein Blackout bei mir in meiner Arbeit. Nicht so schön.
Da weiß ich ja schon, welches auf die Playlist gepackt wird bei unserem
Podcast. Ja, ich weiß auch. Genau. Wahrscheinlich haben wir beide dasselbe im Kopf. Ja.
Ganze Album, ja. Okay.
Ja. Und ich hatte eine andere Geschichte, an die ich mich in dem Zug auch noch mal erinnert hatte, war, dass ich einmal, vor längerer Zeit war das schon, den kleinen Bruder von einem Freund von mir als Praktikant dabei hatte, dass der zuschauen wollte, hatte sich überlegt, ob er irgendwie in Richtung Physiotherapie, Osteopathie geht. Und wir waren in der Mittagspause, hatten zusammen was gegessen, es war noch ein bisschen Zeit. Ich sagte, ich gehe schon mal hoch in die Praxis, dann legen wir los, ne? Komm einfach dann rein, sei pünktlich. Und dann lege ich los mit der Behandlung und ich gucke so, wo bleibt denn der Bengel? Ne? Der ist so eigentlich, sonst dachte ich, der wäre zuverlässig und so. Ich muss mich auf jeden Fall bei seinem Bruder beschweren. Das kannst du nicht bringen, sowas, ne? Und dann irgendwie 20 Minuten später klopft es an der Tür, dann steckt er so seine Nase rein. Klaas, sorry, dass ich zu spät bin. Aber komm mal kurz raus. So. Ich komme raus.
Okay.
Dann hat er eine riesen Plastiktüte voller Euro und 2 Euro Münzen.
Die Story kenne ich, glaube ich, schon. Aber erzähl weiter. Ja.
In der Mittagspause ist er in die Spielothek gegangen, in irgendeine Kneipe, an den Novoline, hat da sein Taschengeld reingesteckt und hat 1200 Euro in Münzen daraus geholt.
Bestes Praktikum ever.
Und das hat er sich ein bisschen hingezogen, bis die Münzen da rausgeklimpert kamen und er die halt irgendwie in seine Hosentaschen oder dann in so eine Plastiktüte, die er dann bekommen hat, da rausgeholt hat. Und im Anschluss hat er mich zum Döner eingeladen. Fand ich ganz fair von ihm, ja.
Super Story, ja, stark. Ja,
das erlebt man mit den jungen Menschen, ja.
Ja, ja, okay. Und wird er denn jetzt Physiotherapeut oder wird er jetzt Professional Gambler?
Ja, also ich weiß es nicht ganz genau. Auf jeden Fall weiß ich, dass er Physiotherapeut geworden ist und er müsste jetzt auch schon seit ein paar Jahren im Beruf sein. Ich habe jetzt von dem jetzt länger nichts gehört.
Hoffentlich nicht spielsüchtig geworden durch diesen einen Gewinn. Ja.
Sein Bruder sagte noch, Mann, ich habe den das verboten, er soll das nicht machen. Ich dachte so, ey, freu dich. Der hat da 1200 rausgeholt.
Ja, Freude, das ganze Erbe der Familie aber schon irgendwie in andere Automaten geschoben wahrscheinlich. Aber,
ja, 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 whatever. Auf lange Sicht, ich meine, wenn du dich mal mit Leuten unterhältst, die sowas schon öfter gemacht haben, die sagen, ja, das kann schon mal passieren, dass man da sowas rausholt, aber im Endeffekt gewinnt ja immer die Bank, der Automat ist meistens schlauer als der Mensch und so. Und auf Dauer machst du da in der Regel Verlust.
Ja, alright. Ich hätte diese Woche noch eine Dame mit auch Rückenschmerzen in Behandlung. Sie kam mit dem Gefühl einer LWS-Blockade und wollte sich einrenken lassen. Ich habe dann alle Sicherheitstests gemacht, weil sie ist vorher auch noch nicht untersucht worden. Hatte am nächsten Tag ein MRT, sowas liebe ich ja immer. Hab LASIK, gekreuzten LASIK, Slum-Test, Reflexe, alles Mögliche getestet. Ich bin neulich nochmal gefragt worden, welche Standard-Sicherheitstests ich denn für die LWS so mache. Und das sind die genannten, die ich eigentlich immer so durchziehe. So war alles klipp und klar negativ. Dann ist mir aufgefallen, dass sie zur Entlastung, sagte sie auch immer selber, ist sie in so ein Viererzeichen gegangen. Das heißt, sie hat das Bein angewinkelt und das Knie nach außen gedreht, sodass ich relativ zügig auf einen Stress vom Piriformis gekommen bin. Aha. Und dann auch in Richtung Piriformis behandelt habe. Und auf ihren Wunsch dann auch die LWS manipuliert habe. Zwar hat es nicht laut geknackt, aber wir sind einmal so in beide Rotationen reingegangen, Lumbar Roll mäßig. Und dann ging es ja auch besser. Und tags drauf kam dann meine Kollegin zu mir in den Raum und sagte, ja, ist gerade hier eine Frau angerufen, die war im NRT. Und es geht ihr bedeutend besser nach der Behandlung, aber sie hat einen Bandscheibenvorfall.
Okay.
Ja, stellt sich immer mal wieder die Frage, war der Bandscheibenvorfall schon vorher da? War der klinisch stumm? Ist der jetzt dafür verantwortlich? Hat die Frau vielleicht Läuse und Flöhe? Hat sie ein Piriformis-Syndrom oder irgendeinen Stress mit einem Piriformis plus Bandscheibengeschichte? In jedem Fall ging es ihr besser. Ich war happy, dass ich jetzt dann durch Lumbar Roll irgendwie nicht die Situation nochmal verschlechtert habe, aber so viel nochmal zum Thema Validität von Sicherheitstests auch Freifahrtschein von Sicherheitstests. Also nur weil diese Tests negativ sind, heißt es nicht, dass man sofort mit einem Roundhouse-Kick gegen die Wirbelsäule schmettern sollte, weil irgendwas kann natürlich immer sein. Einen anderen Patienten hatte ich diese Woche noch, der mir sagte, dass er ein M-Guss hatte. Er saß vor mir und sagte, ich habe M-Guss. Und ich dachte, okay, habe ich es falsch verstanden? Was hat er? Ja, M-Guss. Und dann habe ich parallel gegoogelt, M-Guss. Und stellte sich dann raus, dass das eine Vorstufe von Blut- und Lymphkrebs ist. Die eigentlich klinisch stumm verlaufen kann, die aber auch umswitchen kann und dann wirklich eine maligne Erkrankung werden kann. Und der gute Mann hatte und Rückenschmerzen. Ich kenne den auch schon. Diese unteren Rückenschmerzen kommen auch immer mal wieder. Und er sagte mir, ja, er wolle sich jetzt trotz Abraten der Onkologen von mir behandeln lassen und er will auch von mir eingerenkt werden. Die Onkologen haben Schiss, dass da irgendwie knochenmarksmäßig schon eine Metastase sitzt oder ein Tumor sitzt. Und er hat aber diese Rückenschmerzen und will die jetzt weghaben. Ganz spannend, das war einer der seltenen Tage, wo ich auch meine Hospitantin da hatte. Und das war so der erste Patient des Tages und er kam dann sofort mit so einem Brett um die Ecke. Ja, dann habe ich ihm aufgeklärt darüber, was da alles passieren kann und habe erstmal viele Weichteiltechniken gemacht und auch viele Bänder bearbeitet und ich hatte, glaube ich, in der letzten Folge darüber über diesen BJJ-Kämpfer gesprochen, über die Schmerzen im Rücken, die von der Spitzen der Dornfortsätze im Ligamentum flavum ausgegangen waren und auch da bin ich bei ihm fündig geworden und ich habe ihn dann manipuliert, aber ich habe das dann so mit einem so sanften Impuls gegeben, dass es quasi der ähnlichen Belastung durch eine Alltagsrotation, die er auch aktiv selber machen würde, einhergeht. Also ich habe ihn ganz fein eingestellt und dann so ein bisschen hin und her geschüttelt und dann bin ich von der Bewegung immer weiter geworden und dann hat es auch hin und wieder Klick und Klack gemacht und es war dann auch alles gut und die Rückenschmerzen sind jetzt auch ein bisschen besser geworden und ich drücke ihm natürlich alle Daumen, die ich habe, dass es gut wird. Aber das ist natürlich alles immer so ein schmaler Grat, was die Leute so für Diagnosen haben, was auch an Diagnostik schon gelaufen ist, was du in der Lage bist, für Befunde zu erheben. Und dann musst du, also der gesunde Menschenverstand und ein bisschen Respekt vor der Materie, aber auch ein bisschen Mut. Ich glaube, diese Mischung ist das, was dich dann hinterher als guten Therapeuten ausmacht und ich weiß nicht, ob es russisch Roulette ist und ich irgendwann jemanden mal den Wirbelkörper zerdrehe. Ich hoffe, das wird nicht so sein. Mhm. Aber jetzt pauschal alle dann vom Hof zu jagen, obwohl die sich über alle riesigen Nebenwirkungen im Klaren sind und das ganz bewusst eingehen wollen, finde ich halt auch irgendwie schwierig. Ja. In diesem Spannungsfeld bewege ich mich.
Da bewegen wir uns alle mehr oder weniger, muss man sagen. Und ich finde es auch schwierig, oder es ist immer eine schwere Entscheidung zu sagen, ja, ich behandle sie jetzt heute nicht, solange das und jenes nicht abgeklärt ist. Weil wir wissen ja auch, dass dann halt so ein Facharzttermin für, wenn jetzt, sage ich mal, die Karotiden geschaltet werden sollen oder die Bauchaorta oder nochmal ein MRT gemacht werden soll, dass sich das Wochen bis Monate hinziehen kann. Und was passiert in der Zwischenzeit, ne? Wird aus einem mittelmäßigen Schmerz dann ein chronischer, sehr starker Schmerz, kriegen die härtere Probleme, weil wir sie nicht behandeln, so ungefähr, ne? Medikamentenüberdosis oder Nebenwirkung von Medikamenten ist eine heikle Nummer, ne? Das ist nicht so einfach zu beantworten. Hundertprozentige Sicherheit gibt es nirgendwo im Leben, das muss man einfach sagen.
Ja, viel fataler ist es natürlich, wenn du eigentlich das Gefühl hast, hier ist gar kein Risiko am Start und dann schlummert irgendwas und du machst irgendwie sehr starke Techniken. Ne? Also ich finde immer, wenn sowas im Raum schwelt und jetzt gerade bei diesem älteren Herrn mit dieser Krebsvorstufe, da ist man als Therapeut natürlich auch nochmal ein bisschen angespitzter und nochmal ein bisschen vorsichtiger und nochmal ein bisschen feiner, als wenn dann irgendwie ein Crossfitter zu dir kommt und sagt, meine Schulter tut weh und hau da mal ordentlich mit dem Vorschlaghammer gegen, so, ne? Und dann machst du das und der kann genauso eine Knochenmetastase da irgendwie sitzen haben oder dergleichen, aber da denkt man natürlich quasi gar nicht dran, so, ne? Ja. Und ich kann natürlich jetzt auch von meiner Dreiviertelstunde, Stunde 20 bis 25 Minuten Sicherheitstests machen und dann habe ich 3 positive und 5 negative und was mache ich dann damit? Oder ich versuche mich einfach ranzuarbeiten und bestmöglich so viel wegzuarbeiten, dass ich demjenigen dann ein bisschen helfen kann. So. Und da bin ich eher Team B.
Ja, richtig.
Bei allem Respekt vor diesen Sicherheitstests, ich mache sie ja auch immer mal wieder und ich finde gerade den Slum-Test ja auch einen sehr interessanten Test, um diagnostisch einfach ein paar Strukturen mir schon anzuschauen, gerade die Dura und so weiter und so fort. Also kann man ja nochmal differenzieren, welche Schmerzen es eigentlich sind. Mhm. Von daher hat man da zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen.
Ja.
Naja, that's that. Alright.
Ich habe nochmal die brandneue Zeitschrift, die deutsche Zeitschrift für Osteopathie vorliegen. Ich glaube, vor ein paar wenigen Tagen ist die bei mir im Briefkasten gelandet. Ausgabe Nummer 3, 2023. Ich wollte einmal ganz kurz auf so einen ganz interessanten Artikel da drin hinweisen, der da lautet: Sprechen wir noch eine Sprache, von der Autorin Jutta Schlemmer. Was ich daran ganz schön finde, ist, die reflektiert so ein bisschen den Sprachgebrauch, den es so gibt bei uns in der Medizin, wo der herkommt historisch, das alte Griechische, das Lateinische und dann auch so ein bisschen das moderne medizinische Englisch. Und es geht natürlich auch darum, um die Begriffe, die in der Osteopathie so verwandt werden, ob wir da überhaupt noch eine Sprache sprechen oder ob es da halt sehr viele Fantasiebegriffe gibt. Weil es geht uns wahrscheinlich auch mal so, okay, was meinen die jetzt da mit Potency? Was ist das nochmal? Breath of Life? Oder was ist jetzt irgendwie der Fasziopath? Wer ist das? Und was macht ein Fasziopath? Oder was auch immer. Ja. Und ein Begriff ist der Fluid Body. Und du hast mal irgendwann früher gesagt, Dennis, du wärst der beste Fluid-Osteopath. Kannst du mal deine Vorstellung davon geben, was der Fluid Body ist?
Also diesen Begriff habe ich so noch nicht
oder gehört. Oder um das mal für dich leichter zu machen, der fluidale Körper. Was im Englischen ist so eine Sache bei dir.
Ja, danke. Also der Körper besteht ja aus extrem viel Wasser, weit über 90%. Und Wasser kann zum einen flexibel, weich und fließend sein, wenn es in irgendwelche Hohlräume verschwinden kann oder wegfließen kann. Es kann aber auch bretthart und steinig sein, wenn es irgendwo eingeklemmt ist. Also ich sage da immer...
Oder wenn es in einer Teetasse ist, so wie Bruce Lee gesagt hat.
Ja, genau, da muss ich nämlich gerade dran denken. Wie Water, my friend. Also ein Stück Gartenschlauch, der zur Hälfte mit Wasser gefüllt ist, den kannst du überall hinknicken, weil das Wasser immer sich eine Lücke sucht und dahin fließen kann. Wenn du den Gartenschlauch prall gefüllt hast, kannst du den Schlauch nicht mehr drehen und das Wasser kann auch nirgendwo mehr hin. Und dann ist dieser fluidale Körper quasi wie ein Organ, ist ein Organ ist jetzt ein falsches Wort vielleicht, aber wie eine in sich feste Struktur. Und das würde ich jetzt vorsichtig als fluidalen Körper bezeichnen.
Okay.
Verbessere mich.
Ja, die Sache ist natürlich, es gibt da keine Definition anscheinend oder mehrere. Die Autorin hat das ganz geschickt gemacht, wie ich finde. Hat halt verschiedene Leute aus verschiedenen Kontinenten, also auch von verschiedenen Schulen gefragt, was die darunter verstehen. Einer sagte, der fluidale Körper ist die extrazelluläre Matrix des Bindegewebes. Eine andere Definition wäre oder eine andere Beschreibung, das Baden von allen Zellen des Körpers in Flüssigkeit, also Blut, Lymphe, Liquor und intestinaler Flüssigkeit. Jemand weiteres beschrieb den Fluid Body als erste Schicht der Aura, die den Körper bis zwischen 3 mm und 6 cm außerhalb durchflutet. Dann nochmal alle langsam fließenden Körpersäfte. Und jemand anderes sagte, den kenne ich nicht, diesen Terminus, aber die Arbeit an der Flüssigkeitsebene mit dem entsprechenden Fokus der zu behandelnden Flüssigkeiten. Also sehr unterschiedlich. Ne? Also vielleicht liegt es daran, weil es nicht richtig definiert ist oder es halt auch einfach ein Konstrukt ist, ne? Irgendeine Beschreibung von irgendwelchen Phänomenen, die wir so wahrnehmen. Deswegen finde ich diesen Artikel ganz, ganz geschickt, um zu gucken, sprechen wir eine Sprache oder wir hatten das auch in dem Interview von Francesco Ceritelli letzte Woche, dass es eigentlich immer gut ist, wenn man sich mit anderen Disziplinen auseinandersetzt. Wir kommen ja auch aus der Medizin, dieselbe Sprache zu sprechen. Ja? Also sowohl innerhalb unserer Profession als auch in den Professionen, mit denen wir uns zusammenbewegen, weil es gibt ja eigentlich eine medizinische Taxonomie, ne? Eine Fachterminologie und mit neuen Wörtern immer um die Ecke zu kommen, Fasziendistorsion oder Fluid oder was auch immer so, ist
Lustbein.
Ja, Lustbein, stimmt, genau. Es kann schwierig sein, es kann zur babelschen Verwirrung, zur babylonischen Verwirrung führen. Genau.
Ja, stimmt.
Also da gerne mal reinlesen, die aktuelle DO, den Artikel fand ich ganz schick.
Ja, alright, cool. Gut. Senior, harter Cut, ganz anderes Thema. Ich habe eine Kategorie vorbereitet und zwar geht es in den Präpsaal. Und ich muss gerade nochmal an ein altes Lied von Fanta 4 denken, das da hieß MFG. Und zu diesem Präpsaal, zu dem wir jetzt heute gehen, gibt es verschiedene Abkürzungen. Und zwar die Abkürzung LCA, VKB oder ACL. Um was handelt es sich, lieber Klaas?
Das Kreuzband, und zwar das vordere Kreuzband.
Jawohl, entweder das Ligamentum Cruciatum Anterior, das vordere Kreuzband oder das anteriore Crucifer Ligament.
Cruciate Ligament.
Cruciate, ja, true. Crucifer ist auch cool. Alright, ich habe mir damals in meiner Physio-Ausbildung schon folgenden Satz irgendwie in den Schädel gehämmert. Von hinten, oben, außen, nach vorne, unten, innen. Und zwar ist das der Verlauf des vorderen Kreuzbandes. Wir haben ja zwei Kondylen und an der lateralen oberen Außenseite, an der Fossa intercondylaris, ist der Ursprung dieses Bandes und es zieht nach vorne, unten, innen zur Area intercondylaris medialis und hat da auch eine kleine Verbindung zum Innenmeniskus. Und das Spannende an dem vorderen Kreuzband ist, dass es leicht wie ein Segel verdrillt ist. Warum das so ist und was das für eine Funktion hat, darauf komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen.
Wenn ich da kurz was einwenden darf, um sich diesen exakten, interessanten Verlauf immer zu merken, ist es ganz gut, wenn man jetzt zum Beispiel das rechte vordere Kreuzband nimmt und man tut seinen Mittelfinger und Zeigefinger auf das Knie und man legt den Mittelfinger über den Zeigefinger, dass man das so rüberdreht, ne? Also dass du die Finger überkreuzt, dann hat man exakt die Verläufe der Kreuzbänder. Also das, jetzt habe ich meinen rechten Mittelfinger über meinen rechten Zeigefinger auf meinem rechten Knie gelegt und ich habe exakt den Verlauf. Okay. Von rechts, oben, außen, nach vorne, innen, unten, so ungefähr. Zumindest.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Wörter genommen habe, weil bei meinem Anatomie-Dozenten gelernt damals.
Ja, gute Eselsbrücke. Ja, gut, genau, alright. Kommen wir ganz kurz zu dieser Verdrillung zu sprechen. Und zwar sorgt diese Verdrillung dafür, wenn das Knie, sagen wir mal, nicht muskulär gesteuert wird, sondern einfach passiv gestreckt wird, wird am Ende in der Streckung des Knies der Unterschenkel nochmal so um 5 bis 10 Grad nach außen rotiert. Dadurch, dass diese Verdrillung sich dann in die Entdrillung quasi bewegt. Und das hat den großen Vorteil, dass wir beim Gehen einen sauberen Abrollmechanismus über den großen Zeh haben können. Das heißt, wir gehen ja nicht so parallel, wie die Füße stehen, wenn wir sie parallel hinstellen, sondern wir gehen ja quasi so, dass wenn du eine Linie zwischen dem Großzeh-Grundgelenk und der Ferse ziehen würdest, dass diese Linien rechts und links parallel laufen. Das heißt, diese leichte Außenrotation brauchen wir, damit wir sauber und geschmeidig abrollen. Und das sorgt unter anderem, oder es wird ermöglicht durch dieses Kreuzband. Ansonsten Funktionen, Kreuzbänder sind wahrscheinlich allgemein bekannt. Große Stabilisator des Knies und man sagt, das vordere Kreuzband ist das Allerwichtigste, weil es eigentlich nahezu an allen Bewegungen dran beteiligt ist. Es verhindert die Hyperflexion, also das Maximum an Beugung, es verhindert die Hyperextension mit gewissen Anteilen, es verhindert die Innenrotation und vor allen Dingen, und das ist das, was hinterher auch so schwierig sein kann, wenn es mal kaputt ist. Es verhindert das nach vorne Schieben des Schienbeinkopfs, gerade in einer Beugung von 20 bis 30 Grad im Kniegelenk. Dieses nach vorne Schieben, dieses Shiften führt nämlich zu Scherkräften im Gelenk und das reibt natürlich die Knorpelschichten und die Menisken ziemlich kaputt. Und von daher ist dieses Kreuzband auf dieser Ebene sehr wichtig. Und was auch immer wieder unterschätzt wird, das Kreuzband hat sehr viele Mechanorezeptoren und ist extrem wichtig für die Propriozeption, sprich die Tiefenwahrnehmung im Gelenk. Und das ist auch das Fatale, wenn das einmal kaputt ist, kann das künstlich nicht nochmal erneuert werden. Es wird diskutiert, dass gewisse Muskelspindeln, die das Kniegelenk dann halten und führen, ein bisschen die Propriozeption übernehmen können, aber diese natürliche interne Gelenkstiefenwahrnehmung, die fehlt dann ein bisschen. Alright, Knietests. Ich musste leider in meiner Sportkarriere mit meiner Hockeytruppe immer mal wieder Sicherheitstests oder Untersuchungstests durchführen. Die klassischen Tests ist der vordere Schubladentest, Knie leicht angebeugt. Wir ziehen von hinten die Tibia nach vorne. Wenn es eine Asymmetrie gibt von rechts gegenüber links, dann könnte das ein positiver Schubladentest sein. Das muss aber schon relativ deutlich verändert sein. Und wenn man so 5, 6, 7, 8 bis 20 verschiedene Schubladen mal getestet hat, auch in einem nicht traumatischen Setting, hat man schon gelernt, dass es auch ganz physiologische Schubladen gibt, von gerade von sehr schlanken, sehr dünnen, gerade jungen Frauen. Da ist häufig viel Beweglichkeit einfach drin. Wichtig ist da, das Ganze im Seitenvergleich zu testen, weil ansonsten hast du keine fundierte Aussagekraft, ob die Schublade positiv ist. Ansonsten gibt es noch den Lachmann-Test, ein klassischer Kreuzbandtest, in dem wir den Oberschenkel wieder in unsere 20 bis 30 Grad Beugung bringen und dann leicht den Oberschenkel runterdrücken und den Unterschenkel anheben und da auch quasi eine Schublade versuchen zu erzeugen. Wenn es da die Tibia sehr weit nach vorne shiftet, könnte das ein positiver Lachmann-Test sein. Und den letzten, den ich nochmal mit reinbringe, ist der Pivot-Shift-Test. Da ist die Ausgangsstellung Knie gestreckt in Rückenlage. Wir machen einen Stress nach innen, einen Valgus-Stress, also einen Stress in Richtung X und gehen mit einer zügigen Bewegung aus der Streckung in die Beugung. Und wenn das schmerzhaft ist und die Tibia bei dann auch wieder 20, 30 Grad so einen leichten Shift nach vorne macht, mehr als im Seitenvergleich, dann ist dieser Pivot-Shift-Test positiv. Und dann haben wir eine Idee, es könnte in die Richtung gehen. Und dann muss natürlich mittels MRT das Ganze nochmal unterstrichen werden. Und wirklich hundertprozentige Gewissheit haben wir dann meistens aber erst bei einer Arthroskopie. So, kommen wir ganz kurz noch eben zu den therapeutischen Maßnahmen. Es wird diskutiert, ob man immer wirklich jeden Kreuzbandriss auch operieren muss. Es hängt so ein bisschen an der Lebenssituation ab. Ich kenne genug Menschen, die ohne vorderes Kreuzbandriss ihr Leben leben und eigentlich damit ganz gut zufrieden sind. Ich kenne einige Profisportler, die sagen, ich habe keine Zeit in meiner kurzen Karriere jetzt so lange auszufallen. Und die Leute trainieren massiv ihre stabilisierende Muskulatur drumherum auf und spielen halt ohne Kreuzband weiter.
Okay.
Gerade im Fußball durchaus lukrativ. Natürlich durch diese Verschleißerscheinung, durch diesen Shift, hast du einen größeren Gelenksverschleiß, aber also weil du mehr Scherkräfte im Knie hast, aber naja, hast vielleicht ein paar Dollars mehr in der Tasche im Sport und kannst dir dadurch dann irgendwann eine goldene Prothese leisten. Naja, und dann gibt's natürlich die arthroskopische oder beziehungsweise die chirurgische Versorgung von dem Gelenk, und da gibt es verschiedene Verfahren. Das hängt so ein bisschen daran, wo der Chirurg gerade Bock drauf hat, das, oder wo er sich gut drin auskennt. Vielleicht kann man das Kreuzband direkt wieder miteinander verbinden und verknoten. Das passiert relativ selten, aber so eine Kreuzbandnaht existiert. Am meisten verbreitet ist, glaube ich, die Kreuzbandplastik mittels eigener Sehnen. Die werden genommen aus
aus der Semigruppe. Also Semi, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob es beide, ob der Tendinosus und oder Membranosus, aber in der Regel aus den Semis dort, ja.
Genau, Semitendinosus auf jeden Fall. Man hat eine Zeit lang auch mal Patellasehne genommen. Gracilis habe ich auch schon mal gehört.
Ja.
Und ja, dann wird das Ganze, da wird ein Stück rausgenommen, das wird dann verdrillt, sodass es doppelläufig ist und wird dann von dem besagten Verlauf hinten oben, außen nach vorne, unten in mittels Bohrung und Schraube meistens verankert und dann verwächst die ganze Nummer und dann kommen so Hansel wie wir hinter und müssen das Ganze wieder mobilisieren und der Chirurg sagt, das Kreuzband sitzt super und der Patient sagt, ich kann aber nichts bewegen.
Ja,
und genau. Ja, dann kommen wir osteopathisch beziehungsweise physiotherapeutisch zunächst und dann glaube ich, macht es Sinn, hinterher osteopathisch dann nochmal einen draufzusetzen, gehen wir da dran. Hast du Erfahrungen mit Kreuzbandpatienten? Hast du so Bereiche, die du immer wiederkehrend behandelst oder guckst du dir das immer individuell an?
Ja, auf jeden Fall individuell. Es gibt halt von bis, also Leute, die es nicht operieren lassen und soweit ich weiß, ist die Studienlage da auch ausgeglichen, also das heißt, über so und so viele Jahre hinweg ist das Outcome relativ ähnlich, was so Schmerzen und Funktion angeht, ob du es halt reparieren lässt oder nicht. Und insbesondere, glaube ich, die sportlich Aktiveren, denen wird schon dazu geraten. Das Thema war auch kurz auf dem Kongress aufgekommen und in diesen Studien, wo man halt wohl zeigt, dass das auf selbe hinauskommt, ob du operieren lässt oder nicht, ist es so, dass in den nicht operierten Studien dann doch einige sich hinterher dann doch nochmal zur OP entschlossen haben, also außerhalb des Studiensettings, weil dieses Thema der Instabilität auch wohl störend war, ne? Und Instabilität ist ja auch eine Sache, die wir des Öfteren behandeln. Also ich habe immer mal wieder Leute ohne Kreuzband, die sich für den konservativen Weg entschlossen haben, halt auch eben an dieser Instabilität behandelt. Also eine Entfaltung des Gelenks, was da manchmal fürchterlich ploppt und knackt. Und die bei dem Trauma, meistens ist es ja eine traumatische Geschichte mit dem Kreuzband, sich halt eben auch die gelenkumfassenden perikapsulären Strukturen überlastet haben. Und wenn man die entfaltet, dann hat man manchmal auch wiederum eine verbesserte Propriozeption und auch eine verbesserte Stabilität. Also würde ich mir das Kreuzband reißen, wäre es wirklich eine schwierige Geschichte, was ich machen würde. Also das Kapitel ist definitiv noch nicht abgeschlossen.
Interessant, da habe ich mich gar nicht mit auseinandergesetzt, wie ich handeln würde. Ich glaube, ich würde es mir operieren lassen, muss ich fairerweise sagen.
Ja,
ich kenne natürlich auch viele Fälle, wo das richtig gut geworden ist, aber ich habe jetzt gerade auch so einen Fall, die ist brutal schlecht in der Streckung. Das wäre immer das Erste, was ich anpeilen würde, wieder in die gute Streckung zu kommen.
Ja.
Das ist das Wichtigste für den gesamten Bewegungsablauf natürlich,
ja,
und somit auch,
das
dass wir
ich
uns keine anderen Kompensationen reinhacken.
Ja.
An der Beugung hat man ein bisschen länger Zeit, bis das dann wieder gerade nicht funktionieren sollte.
Ja. Dieses Streckdefizit nach einer Kreuzband-OP, das habe ich auf jeden Fall auch des Häufigeren gesehen, dass das nicht wieder ganz gerade wird. Und das ist schon schwierig.
Ja, meiner Meinung nach ist es auch fatal, dass die Leute danach dann halt so lange in dieser Don-Joy-Schiene, in diesen geringen Gradzahlen verhaftet werden. Ich glaube, das ist der Moment, wo dann so richtig, wenn da Stoffwechsel passiert, richtig viel verklebte Masse, Eiweiße, Zelltrümmer, Blut zwischen die Gewebsräume, an die Kapsel, zwischen die Faszien fließt und da das Ganze dann so zu einem Klumpatsch zusammenhaut, dass es nicht unbedingt das Kreuzband sein muss, das jetzt zu unelastisch ist, was dafür sorgt, dass die Streckung und Beugung nicht mehr gut geht, sondern es ist meistens immer das Gewebe drumherum. Und das wieder aufzuarbeiten, ist ein richtiger Marathon, sowohl für den Therapeuten als auch für den Patienten, weil das durchaus schmerzhaft ist. Aber ja, ich habe schon mal, das war glaube ich auch Nagel, FDM-Therapeut, der relativ ketzerisch sagte, Chirurgen sollten es hinkriegen, die OP so zu machen, dass das Hinter so stabil ist, dass man wieder laufen kann. Und der war glaube ich komplett anti-Orthesen und sagte, keine Orthesen mehr verwenden. Die Leute müssen halt ein bisschen aufpassen, dass sie keine abrupten Bewegungen machen oder keinen Stress reinbringen, aber eigentlich sollte das Gelenk hinterher schon wieder so frei in den kleinen Bewegungen sein, dass wir hinterher viel einfacher das aufarbeiten. Finde ich eine interessante Diskussionsgrundlage. Habe ich keine abschließende Meinung zu, weil ich glaube, es gibt einfach auch Menschen, die brauchen eine Orthese, weil sie sonst Harakiri wieder durch die Gegend flitzen. Aber dieses 6 Wochen lang sklavisch mit diesen Gradzahlen eingeschränkt durch die Gegend zu flitzen, finde ich ein bisschen schwierig.
Amen. Auf jeden Fall.
Alright, soviel zu meinem Präpsal, vorderes Kreuzband. Ich weiß nicht, hast du noch was dazu am Start? Nein. Somit schließen wir es ab und gehen einmal in eine kurze verdiente Kaffeepause und hören und wir beide sehen uns gleich wieder.
Der Knochenjob-Podcast wird gesponsert von der Praxissoftware Lemniscus. Ich bin seit Jahren zufriedener Kunde. Das liegt unter anderem daran, dass mir Lemniscus sehr viel Zeit und auch einiges an Geld eingespart hat. Ich nutze vor allen Dingen die Kalenderfunktion. Dadurch ist es sehr einfach, die Patienten einzuplanen, in verschiedene Spalten einzutragen oder dass diese sich ganz einfach online bei euch einen Termin buchen können und selber die Zeit und den Therapeuten auswählen können. Mit wenigen Klicks ist die Rechnung erstellt und an eure Patienten per E-Mail versendet. Dadurch kommt man dem Traum von einer papierlosen Praxis deutlich näher. Ihr benötigt kein Papier, um die Rechnung auszudrucken oder um diese per Post zu verschicken und spart dabei auch noch Porto. Ebenso könnt ihr unterschiedliche Bezahlungsmodalitäten wählen, egal ob per Rechnung, EC-Karte oder auch bar. Eine Funktion, die ich auch sehr, sehr zu schätzen weiß, ist die automatische Terminerinnerung. Ihr könnt einstellen, wie viele Tage vorher eure Patientinnen und Patienten an den Termin bei euch in der Praxis erinnert werden sollen. Dadurch kam es bei mir zu deutlich weniger Ausfallterminen und zu einer höheren Zufriedenheit bei meinen Patientinnen und Patienten. Falls ihr noch andere Praxis-Software-Lösungen nutzt, ist es auch relativ einfach, die dort vorhandenen Daten bei Lemniscus einzuspielen, so dass es ein ziemlich einfacher Wechsel ist. Lemniscus bietet Praxislösungen an für Solo-Selbstständige, also wenn ihr nur wenige Patienten im Monat habt, dann ist das für euch auch möglich und bereits ab 15 Euro pro Monat erhältlich. Habt ihr eine größere Praxis mit mehreren Mitarbeitern, ist auch das kein Problem, da könnt ihr ein größeres Paket dazu buchen. Der Knochenjob-Podcast hat durch die Kooperation mit Lemniscus die Möglichkeit, dass ihr davon profitiert und einen Rabatt von 20% auf das erste Jahr bekommt. Der Gutscheincode, den ihr dafür angeben müsst bei der Buchung, ist Knochenjob. Mit dem Gutscheincode Knochenjob bekommt ihr 20% auf das erste Jahr bei der Praxissoftware Lemniscus. Lemniscus mit C. Willkommen zurück nach der Pause im Knochenjob-Podcast. Ich hatte mir letztens eine Urlaubspause gegönnt, war 2 Wochen lang unterwegs und ich habe in dem Urlaub ein Buch gelesen, was ich vorher schon angelesen hatte und es hatte mir so gut gefallen, dass ich es mit in den Urlaub geschleppt habe, obwohl mein Koffer recht begrenzt war, was ich mitnehmen konnte. Es ist ein Fachbuch gewesen. Der Titel des Buches ist »Historisch reflektierte Osteopathie«. Auf dem Weg zu einer philosophischen Konstitutionsmedizin von Christian Hartmann. Wer Christian Hartmann nicht kennt, dem sei gesagt, dass es der Chef ist oder der Inhaber vom Jolandus Verlag. Das ist dieser Verlag, der sich sehr um die Osteopathie bemüht. Also da sind sehr viele osteopathische Fachbücher zu finden und viele der alten großen Werke von Still, Sutherland und wem auch immer sind dort übersetzt worden und erschienen. Das Schöne an dem Buch ist, dass es halt eben den Kontext, also die alte Osteopathie in den Kontext setzt. Und was ich an diesem Buch noch echt faszinierender fand, ist eigentlich der erste Teil, der mit Osteopathie erstmal gar nichts zu tun hat, sondern das ist so die Entstehungsgeschichte unserer heutigen Medizin nochmal so von wirklich ganz früh aufarbeitet. Also teilweise auch evolutionsmedizinisch, wie ist das entstanden, dass man sich gegenseitig behandelt, dass es ein Individuum gibt, was den anderen behandelt, wodurch auch immer. Dann auch welche Rolle dabei so dieses das Altertum gespielt hat, also die griechischen Philosophen, wie stark die unser westliches wissenschaftliches Weltbild tatsächlich noch prägen und auch mal wieder, was die Kirche da so mit reingebracht hat. So unter anderem auch was die Kirche reingebracht hat, ist so diese Trennung des Körpers überhaupt oder die Trennung des Menschen so zwischen Leib und Seele und Geist, könnte man jetzt sagen, während das vorher überhaupt gar nicht so ein Thema ist. Und das kennen wir auch aus anderen Kulturen, dass da überhaupt gar nicht drüber gesprochen wird. So der Mensch ist eins. So es gibt jetzt nicht irgendwie hier den Körper oder so, sondern es gehört alles zusammen. Und dass da die katholische Kirche immer wieder ihre Finger im Spiel hatte, das wird in diesem Buch auch so ganz schön hervorgehoben. Und ich war echt fasziniert. Deswegen habe ich das mitgenommen und habe es auch am Strand gelesen und was ich wo gelesen und so. Und
du bist ein richtiger Nerd, Alter. Mann. Im Strand haust du dir so eine Lektüre rein.
Es ist spannend geschrieben und auch sehr einfach nachzuvollziehen. Also ich würde jetzt mal behaupten, auch als Nicht-Osteopath oder Nicht-Mediziner kann man das auch verstehen, das Buch. Und ich habe auch mit vielen Leuten darüber diskutiert, so über dieses Weltbild, was wir haben, wodurch unser medizinisches oder auch wissenschaftliches Weltbild geprägt ist, die Nicht-Osteopathen sind, die Nicht-Mediziner sind, weil das halt uns alle so betrifft und eine sehr schöne Reflexion ist. Nun ja, warum heißt das historisch reflektierte Osteopathie? Weil dann im zweiten Teil des Buches die ganzen alten Texte von Still, von Sutherland und auch von Little John in den Kontext gesetzt werden. Und du hast ja mal diese Biografie gelesen, From the Dry Bone to the Living Man von Lewis, die schön ist, die auch sehr komplex ist. Und wenn man aber mal die Bücher von Still liest, dann, das ist immer, weiß nicht, ich habe die immer relativ schnell wieder weggelegt. Das ist sehr schwer zu lesen. Eben, weil Still für seine Zeit geschrieben hatte. Der hat für die Leute im Mittleren Westen geschrieben, die sich mit im Krieg befunden haben, Bürgerkrieg gegeneinander, gegen andere Ureinwohner dort und so. Und er war Mechaniker,
nur geprimt, er war Pfarrer. Den ganzen Tag, har.
So ungefähr, ja. Und das kannst du dir heute nicht mehr durchlesen, so ungefähr. Und das ist auch nicht ganz klar, gealtert. Was er damit gemeint hat. Schlecht gealtert, genau.
Wording.
das wird hier sehr gut aufgearbeitet, dass man das verstehen kann. Und ich habe so ein bisschen behauptet, ich habe zum ersten Mal mit der Lektüre des Buches überhaupt verstanden, was die alten Osteopathen so wollten, glaube ich zumindest. Oder ich bin der Geschichte so ein bisschen näher gekommen, was die gewollt haben, wie sie das ausgedrückt haben und was das überhaupt so bedeutet. Und diesen historischen Kontext zu verstehen, das hat mir auf jeden Fall viel geholfen. Und auch was Still so wollte, er wollte ja auf jeden Fall selbstdenkende Osteopathen haben. Also er hat ja berühmtermaßen irgendwie so gut wie nie Techniken unterrichtet und gezeigt, ganz im Gegensatz zur heutigen Osteopathie, wo es um Technik geht, in einem Kurs 150 Techniken gelernt und so. Und da ihm ging es um die Prinzipien und Kenntnis der Anatomie und dass man selber denkt und wie löse ich das Problem jetzt? Wie löse ich jetzt dir die blockierte Hüfte oder sowas? Und dass man halt das Handwerkszeug im Sinne der anatomischen Knochenkunde oder der anatomischen Körperkunde und halt eben des philosophischen Verständnisses hat und das halt dann einfach anwenden kann. Alright. Zum Beispiel, ja, das ist so das, was Still wollte und interessant auch, dass Little John wird auch nochmal herausgearbeitet, den ich auch nie verstanden hatte und so und dass der eigentlich, schon den Weg bereitet hat, wie man diese alte mitwestliche oder wildwestliche Philosophie auch mit der modernen medizinischen Wissenschaft verbinden kann, dass das eigentlich alles schon so mehr oder weniger in die richtigen Wege geleitet worden ist. Und ein bisschen länger hätte ich mir ein bisschen so gewünscht in dem Buch das Kapitel über die moderne Osteopathie, ne? Also ein bisschen so diese kritische Reflexion von dem, was machen wir heute eigentlich mit unserer Dreieinigkeit oder mit unserer Dreiteilung der Osteopathie. Da geht der Autor auch drauf ein. Hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Das ist so das, was natürlich auch für uns spannend ist, wo wir uns ja dran abarbeiten, Dennis, ne? An der Reflexion der modernen Osteopathie. Was ist überhaupt Osteopathie, wenn wir dieses und jenes machen und über welche Fallstricke stolpern wir die ganze Zeit? Mhm. Ja, sehr empfehlenswertes Buch, also wirklich easy zu lesen, spannend zu lesen von Christian Hartmann, historisch reflektierte Osteopathie, für halbwegs günstiges Geld im Jolandus Verlag zu bestellen.
Alles klar. Alright, mein Lieber, ein paar Tracks auf die sommerliche Playlist würde ich vorschlagen.
Ja.
Ich greife nochmal diese Story mit dem ganzen negativen Sicherheitstest bei einem Bandscheibenvorfall auf und dann gab es eine neue Erkenntnis am nächsten Tag, dass es doch einen Bandscheibenvorfall gibt, zumindest, ob der für die Schmerzen verursacht oder dass der die Schmerzen verursacht oder nicht, das sei mal dahingestellt. Und das Ganze ist ein neuer Error, der quasi diagnostiziert wurde. Und A New Error hat die Band Moderate auch als Track rausgebracht. Das packe ich auf die Playlist. Und gestern begab es sich ein ganz witziger, ich finde, ganz witziger Umstand, dass ein Kollege Schulz-Rudnick aus Hamburg sich bei mir telefonisch gemeldet hat. Mit dem hatte ich bis dato noch nie was zu tun und der sprach mir auf den AB und sagte, Moin Dennis, wenn man bei Google unter meinem Business-Eintrag mich sucht, dann ploppt dein Bild bei mir im Dingen auf. Also, hast du irgendwas verändert? Ich versuche schon seit 2 Stunden dein Bild darunter zu kriegen und schaffe es nicht. Und fand ich sehr witzig. Wir haben so ein bisschen hin und her pingpongmäßig auf den AB gesprochen zwischen den Patienten und ich hatte natürlich keinen blassen Schimmer. Habe ihm aber gesagt, ich werde mich morgen melden, weil ich gestern Abend nochmal meinen ITler getroffen habe. Und auch der fand das Problem sehr interessant und hatte keinen blassen Schimmer, wie das zustande gekommen ist. Und wir witzelten aber darüber, dass wir ihn jetzt mit einer Abmahnung belasten, damit er endlich mal mit meinen Urheberrechtsbildern und Fotos nicht mehr für seine Praxis wirbt. Also wir müssen eine Unterlassungsklage geben. Und dann werde ich mir die Taschen voll machen. Naja, nee, kein Plan, was da passiert ist. Auf jeden Fall ein verrückter Umstand und unsere einzige Verbindung ist, dass wir beide Sportosteopathie bei uns auf der Internetseite kolportieren. Und Google hat sich wahrscheinlich gedacht, ich bin der deutlich hübschere Therapeut und hat einfach ausgetauscht. Und da ich jetzt mit ihm immer noch in Verbindung stehe und er auf meinen Rückruf wartet, packe ich von Major Lazer Hold the Line auf unsere Playlist.
Okay. Ich könnte mir diese Woche mal 3 Songs mal wieder, so wie früher. Einmal wegen des Thema Blackout, den Song Blackout vom Album Blackout von
Redman and Mr. Method Man.
Genau, Method Man und Redman, genau. Dann hatte ich mich nochmal daran erinnert, dass ich so ein Happening in der Praxis hatte von einem Menschen, der eine völlig ungeeignete Unterwäsche trug für eine osteopathische Behandlung. Ah. Ich wusste nicht, dass es solche Unterwäsche gibt. Vielleicht bin ich dazu konservativ. also so ein Stück Kleidung könntest du vielleicht tragen, wenn du in irgendeinen ostdeutschen Swingerclub gehst, aber bitte nicht in der osteopathischen Praxis.
Jetzt musst du natürlich erklären, wie das Ding aussah.
Es hat sehr viel freigelassen. Okay. An den falschen Stellen zu viel freigelassen.
Alles klar.
Ich bin Profi bei sowas, ich lasse mir sowas nicht anmerken, aber sorry Leute. Deswegen den Song Scheiße und Pervers von Oli Banjo.
Okay, war das eine freischwingende Banane dann hinterher oder wie muss ich mir das vorstellen?
Es war einiges frei, also die Banane war nicht frei. Ich lasse auch mal offen, ob es sich um eine Banane oder um irgendwas anderes handelte. Was hätte freischwingen können? Auf jeden Fall war sonst einiges an den falschen Stellen frei. Zumindest finde ich für ein osteopathisches Setting war das jetzt. Sorry, das
kann auch ein Statement sein. Aber ich kenne das auch. Und dann manche Leute denken dann so, oh fuck, jetzt habe ich diese Unterhose an. Das merkt man als Therapeut auch. Und das macht mir ein unangenehmes Gefühl. Und ich versuche immer bewusst dann irgendwo anders hinzugucken. Das nervt mich selber komplett. Zieht euch ordentliche Sachen an, wo nichts rechts und links rausfällt.
Ja.
Keine Schamlippen oder irgendwelche Schamlippen darf man ja auch nicht mehr sagen, aber keine Lustlippen und keine Dödel. So.
Genau. Ja, auf jeden Fall. Und im Hinblick auf das Happening in Frankreich, den Song La Rage Dupé von Kini Akana.
Okay, sehr politisch. Alright. Klasek, ich baller dir eine Kette an den Hals und dann machen wir das Ding hier zu. Und ich glaube, letztes Mal war ich mit Lymphsystem unterwegs. Machen wir es doch mal wieder etwas handfester von den Strukturen. Wir gehen mal von den unteren Rippen aus und ein schöner weiter Weg ist bis zur Hand.
Okay, also ich muss sagen, dass ich die unteren Rippen sehr lieb gewonnen habe. Ich glaube, dass ich das auch nochmal in meiner Beschäftigung mit Still nochmal mehr im Kopf hatte. Untere Rippen setzen an am thorakolumbalen Übergang, haben deswegen großen Einfluss auf den Rest der Wirbelsäule und auf die untere Extremität. Tja, wie kommen wir zum Arm? Ich bin die letzte Zeit recht viel wieder im Triggerpunkt-Game und auch im Dry-Needling-Game. Das hatte ich ja vorhin einmal erwähnt auch. Deswegen Musculia. Wir haben dort unten den oft unterschätzten Musculus serratus posterior inferior sitzen, der von den unteren Rippen zur Wirbelsäule geht. Und der hat auch eine Verbindung zur Thoracolumbalfaszie. Und die Thoracolumbalfaszie hat auch mit dem Trapezius und auch mit dem Latissimus eine Konnektivität. Latissimus bringt uns nach oben zur Schulter, Schulterinnenrotation.
Mhm.
Da müssen wir jetzt einmal weiter gucken, wie wir da weitermachen. Innenrotation. Zum Beispiel machen wir es jetzt mal einfach. Der Subscapularis, der dann ja auch eine Innenrotationsfunktion dort hat. Und der Subscapularis liegt ja auf der Innenseite der Scapula und dort schlängeln sich diverse Strukturen des Plexus brachialis durch. Dann könnten wir quasi schon bei der Hand sein, aber ich mache nochmal faszial weiter. Also der Subscapularis, was ich auch immer wieder erwähne, der überspannt ja das Fach, wo sich die Bizepssehne durchschlängelt. Also bei einer Bizepssehnenreizung sollte man sich auf jeden Fall immer den Musculus subscapularis angucken, weil der und mit zu erhöhter Spannung auch dazu führen kann. Und dann sind wir beim Bizeps, vom Bizeps über die Aponeurose, die in die Unterarmflexoren so flächig reingeht, haben wir eine erhöhte Spannung der Unterarmflexoren. Die schlängeln sich durch das Handgelenk in die Hand, in die Finger rein. Eine wunderschöne myofasziale parietale Kette von den unteren Rippen Alright. zur Hand.
Okay, das, was ich anzweifle, ist diesen Begriff Bizepssehnenreizung. Ich glaube, das ist immer nur so ein Überbegriff von einem Schmerzsymptom oder einem leicht entzündlichen Zustand, der in diesem Gebiet stattfindet. Aber dass die Sehne jetzt selber brennt oder leuchtet, nee, glaube ich eher nicht.
Ja.
Ich glaube, es ist eher das die Vagina oder die Strukturen drumherum. Aber alright, die Kette ist glasklar, könnte man auch im physiotherapeutischen Podcast hier droppen und ist aber auch parietal absolut korrekt. Klasse.
Schön.
Ich wünsche dir a lot of sun am Wochenende, ein bisschen Wasser an deinen Füßen, wenn du Bock drauf hast. Und wir hören uns in 14 Tagen wieder.
Bis zur nächsten Episode. Alles Gute, Dennis.
Tschüss.